So, vielen Dank. Dann begrüße ich Sie alle recht herzlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine sehr verehrten Sachverständigen und auch die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur ersten öffentlichen Anhörung des Hauptausschusses, die in einer Mischung aus Präsenz- und Online-Meeting mit den Sachverständigen stattfindet. Vorab möchte ich die Sachverständigen und alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die per WebEx zugeschaltet sind, noch mal bitten, sich mit ihrem Namen anzumelden, sodass wir auch wissen, wer zugeschaltet ist. Außerdem möchte ich Sie noch mal bitten, Ihre Mikrofone vorerst auch, falls noch nicht geschehen, stumm zu schalten. Das ist, glaube ich, so gut der Fall, meine Damen und Herren. In der heutigen Anhörung geht es um den Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP mit dem Titel Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite auf der Bundestagsdrucksache 2015 sowie um den Gesetzentwurf eines Gesetzentwurfs der Fraktion CDU/CSU mit dem Titel Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes vor Impfpassfälschungen auf der Bundestagsdrucksache 2027. Bevor wir anfangen, möchte ich noch kurz den Ablauf der Anhörung erklären. Die Anhörung dauert insgesamt 90 Minuten. Diese 90 Minuten wurden auf die Fraktionen entsprechend ihrer Stärke verteilt. Auf die SPD entfallen 25 Minuten, auf die CDU/CSU 24 Minuten, auf die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen 15 Minuten, auf die FDP-Fraktion 11 Minuten und auf die AfD-Fraktion 10 Minuten und auf die Fraktion Die Linke 5 Minuten. Das ist die Gesamtzeit für Frage und Antworten. Ja, und Antworten. Das ist die Gesamtzeit. Genau, aber das werde ich jetzt noch mal ankündigen. Ich darf sowohl die Fragenden als auch die Sachverständigen bitten, sich möglichst kurz zu fassen, denn nur so können möglichst viele Fragen gestellt und auch beantwortet werden. Die aufgerufenen Sachverständigen sollten vor der Beantwortung der Fragen daran denken, ihre Mikrofone und auch ihre Kamera freizuschalten und sich mit Namen und Verband bitte nicht abgekürzt, sondern mit dem vollen Verbandsnamen vorzustellen. Sobald Sie Ihren Redebeitrag beginnen, sind Sie für uns auf dem Videowürfel hier im Saal zu sehen und auch zu hören. Des Weiteren bitte ich alle im Saal Anwesenden, ihre Mobiltelefone auszuschalten, damit es nicht zu Störungen kommt. Und ich weise darauf hin, dass die Anhörungen live im Parlamentsfernsehen übertragen und das Wortprotokoll auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht wird. Ich danke den Sachverständigen, die uns heute kurzfristig zur Verfügung stehen und auch denen, die eine schriftliche Stellungnahme dazu eingereicht haben. Damit können wir nun beginnen und die erste Frage stellt die SPD-Fraktion, Frau Dittmer.
Dankeschön, Frau Vorsitzende. Und meine Frage geht an die Einzelsachverständige Dr. Viola Briesemann. Als Mitwirkende einer wissenschaftlichen Autorengruppe haben Sie die Vorschläge für nachhaltige Strategien gegen die Covid-19-Pandemie in Deutschland im Winter 2021-22 vorgelegt. Wie sehen Sie die aktuelle Pandemiesituation in Deutschland? Welche dringlichsten Empfehlungen haben Sie an den Gesetzgeber? Und vielleicht können Sie auch eine Aussage zu den gestern besprochenen Maßnahmen, Kontaktbeschränkungen oder auch 3G-Gebot im öffentlichen Personennahverkehr und im Fernverkehr sagen.
Frau Briesemann, Sie haben die Gelegenheit zur Antwort jetzt. Ja, also die Zeit wird hoffentlich angehalten, weil im Moment ist nicht klar, ob die Frau Priesemann zugeschaltet ist. Noch ist nichts zu hören. Ich weiß nicht, ob Sie sich freigeschaltet haben. Frau Priesemann?
Bitte machen Sie weiter. Ich kann nichts machen. Ich habe irgendwie jetzt den Link
erst bekommen. Also wir hören Sie im Moment. Wir sehen Sie jetzt auch.
Genau, ich bin gerade erst reingekommen. Ich habe die Frage nicht gehört. Ich habe den Link eben jetzt erst geschickt bekommen. Das ist ein bisschen spät gewesen. Insofern müssten wir da entweder von neu anfangen oder irgendwas anderes machen. Es tut mir extrem leid. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber ich habe vor 30 Sekunden den Link bekommen. Dann, ich habe die Frage nicht mitbekommen.
Ja, wenn Sie einverstanden sind, alle hier im Saal, darf die SPD-Fraktion, fangen wir nochmal bei Null an, die Frage stellen und so, dass Frau Priesemann die dann auch antworten kann. Dann Sabine Dittmann,
ja,
die Frage.
Ja, das mache ich gerne, Frau Vorsitzende. Frau Dr. Priesemann, als Mitwirkende einer wissenschaftlichen Autorengruppe haben Sie Vorschläge zur nachhaltigen Strategien gegen die Covid-19-Pandemie in Deutschland im Winter 2021-22 vorgelegt. Wie sehen Sie zum einen die aktuelle Pandemiesituation in Deutschland und vor allem, welche dringlichsten Empfehlungen haben Sie an den Gesetzgeber? Und vielleicht können Sie auch an die gestern besprochenen Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen oder auch 3G-Gebot im öffentlichen Personennahverkehr oder Fernverkehr eingehen.
Ja, vielen Dank und Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Ich halte mich hier sehr kurz. Die Stellungnahme ist bekannt, die ist vom 11. November und kann gut nachgelesen werden. Die Hauptsache, die wir dort identifiziert haben, ist natürlich und selbstverständlich Impfen und Boostern. Boostern erreicht man all diejenigen natürlich, die bisher noch nicht erreicht oder die sich eh schon haben impfen lassen. Das ist der große Vorteil. Beim Impfen selber ist die Frage, wie man diejenigen erreicht, die noch nicht geimpft sind. Der Schutz geht in zwei Richtungen. Wenn wir die Krankenhäuser entlasten wollen, müssen wir das entweder machen, indem wir Personen, wirklich die ältere Hälfte der Bevölkerung, beziehungsweise vor allen Dingen auch die mit Risikoerkrankungen schützen, die noch nicht geschützt sind, das sind einfach viel zu viele. Oder alternativ, also die können wir schützen über Impfung, oder alternativ schützen wir die, indem die Inzidenz großflächig runtergebracht wird. In Israel ist das gelungen, indem etwa 50% der gesamten Bevölkerung geboostert worden ist. Derzeit werden etwa 0,2% der Personen täglich geboostert oder geimpft. 0,2%. Sie können ausrechnen, wie lange das dauert, bis wir 50% haben. Im Sommer, letzten Sommer, haben wir etwa 1% am Tag erreicht. Es wäre nützlich und sinnvoll, wenn wir das wieder erreichen, dann würden wir in etwa einem Monat erste Wirkungen davon sehen. Das sind wirklich Impfen und Boostern ist der nachhaltige Weg aus dieser Welle. Alles andere sind Übergangsmaßnahmen. Die Übergangsmaßnahmen sind bekannt. Wir haben sie zusammengefasst. Masken, möchte ich nochmal betonen, sind extrem wichtig. Trägt man Masken zum Beispiel nicht mehr auf 2G-Veranstaltungen, dann kann man unter Umständen, je nach Belüftung in dem entsprechenden Raum, den Effekt von 2G auch wieder aufheben. AHA- und LA-Maßnahmen sind genauso gut, wie sie umgesetzt und auch kontrolliert werden. Dasselbe gilt für 3G. Das ist der ganz große Rundumschlag. Das, was derzeit geplant ist als nur 2G, 3G im öffentlichen Bereich, das wird nicht reichen, um die Fallzahlen runterzubringen. Das liegt daran, dass eben die meisten Kontakte eben auch im privaten Bereich geschehen, dass Ansteckungen an den Schulen geschehen und dass wir auch diese Gruppen nicht trennen können. Wir können nicht Infektionen aus den Nicht-2G-Personen raushalten, weil die Verbindung über die Haushalte und weil die Verbindung über die Schulen und den Arbeitsplatz bestehen. Eine hohe Inzidenz in der einen Gruppe bedeutet auch eine hohe Inzidenz in der anderen Gruppe, auch wenn auf einem etwas niedrigeren Niveau, dank des noch verbleibenden Impfschutzes. Danke.
Vielen Dank. Als nächstes ist gemeldet worden Dr. Johannes Fechner für die SPD-Fraktion. Er ist, glaube ich, zugeschaltet. Müsste jetzt sein Mikro freischalten und dann die Frage stellen, bitte.
eine Frage an Frau Dr. Kiesling, bei der ich mich zunächst für die fundierte Stellungnahme bedanken darf. Mich würde interessieren, wie Sie den Gesetzesentwurf und die beabsichtigten Änderungen in den Änderungsanträgen im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit bewerten.
Vielen Dank, Frau Dr. Kiesling.
Vielen Dank, Vorsitzende. Ich möchte einmal eingangs zunächst sagen, dass den Bundestag keine Pflicht trifft, die epidemische Lage zu verlängern, auch wenn sie objektiv besteht. Das möchte ich einmal in der Deutlichkeit herausstellen. Und es ist auch keine Schwächung des Parlaments, das hat man ja zum Teil gehört, wenn wir jetzt die Epidemiebekämpfung durch die Länder nicht mehr an einen Bundestagsbeschluss knüpfen. Das ist eigentlich der Normalfall im Verwaltungsrecht, dass wir einen solchen Feststellungsbeschluss an der Stelle nicht haben. Also dass da einfach, wenn man sagt, das Parlament möchte, dass nur unter bestimmten Voraussetzungen die Ländermaßnahmen ergreifen, dann kann man diese Voraussetzung ja auch unmittelbar in den 28a schreiben. Ich finde es sehr begrüßenswert, also einerseits, dass man das eben von der Feststellung der epidemischen Lage einfach entkoppelt in Zukunft und auch, dass man den Katalog, der in dem 28a Absatz 1 steht, dass man den jetzt ein Jahr nach Inkrafttreten des 28a einmal einer Prüfung unterzieht und schaut, welche Maßnahmen sind denn da vielleicht unverhältnismäßig. Also damit meine ich jetzt vor allem die Ausgangsbeschränkungen, die ich immer sehr schwierig fand aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten. Man muss natürlich dann aber auch andersrum die Frage stellen, ob denn noch genug Maßnahmen vorhanden sind für die Länder, also ob man nicht vielleicht den Katalog dann auch zu sehr zusammengestutzt hat. Und da möchte ich auch einmal, das ist natürlich eine Frage, die die Rechtswissenschaften eingeschränkt beurteilen kann, welche Maßnahmen noch weiter darüber hinaus notwendig sind. Aber wenn das, was in dem ersten Gesetzentwurf, also aus dem von letzter Woche, drinsteht, wenn man das einmal interpretiert, was das alles heißt, dann können die Länder eigentlich danach schon relativ flächendeckend, also für weite Bereiche des öffentlichen Lebens, 2G plus sogar anordnen. Das würde ich da rauslesen. Auch zusätzlich zur Maskenpflicht zum Beispiel, also dieses Optionsmodell, was in einigen Ländern angewendet wurde, ist ja gar nicht zwingend. Also man kann 2G plus, plus Maskenpflicht, plus Abstandsgebote, plus Personenobergrenzen alles gleichzeitig anordnen. Ich lese auch jetzt schon aus dem Entwurf dass die Möglichkeit heraus, also indirekt, dass man größere Veranstaltungen verbieten kann, nämlich durch Personenobergrenzen. Dadurch sind dann ja nur noch kleinere eben möglich. Und jetzt habe ich ja, also das ist jetzt für mich besonders schwierig, das letztlich zu beurteilen, weil jetzt so viel auch über Nacht passiert ist, über das Wochenende, die Maßnahmen, von denen ich gehört habe, die kommen ja auch noch alle hinzu, 3G am Arbeitsplatz, 3G in öffentlichen Verkehrsmitteln und vor allem auch diese Länderöffnungsklausel. Also wenn da jetzt sogar weitere Maßnahmen noch den Ländern ermöglicht werden, dann ist es sehr schwer aus juristischer Sicht zu sagen, das ist zu wenig. Das müssten dann letztlich andere beurteilen, welche sonstigen Maßnahmen notwendig wären. Ich habe nur ein paar Verbesserungsvorschläge, vor allem aus verwaltungsrechtlicher als aus systematischer Sicht. Die habe ich auch umfassend in der Stellungnahme ausgeführt, nur deswegen ganz kurz. Ich würde auf jeden Fall auf den Absatz 3 auch verweisen. Sie wollen ja auf Absätze 4 bis 6 verweisen. Den Absatz 3 würde ich dazu nehmen, damit man auch das Ziel der Maßnahmen klar hat und damit, wenn irgendwann das Infektionsgeschehen sich auch wieder etwas entspannt, dass man dann bestimmte Maßnahmen auch eben dann doch an die Kriterien knüpfen muss, die da im Absatz 3 genannt werden, die man ja im September erst geändert hat. Ich würde auch bei 2G konkretisieren, ob das wirklich alle treffen soll, also auch Jugendliche und Kinder sowieso nicht, aber auch ob 12- bis 17-Jährige davon erfasst werden sollen. Dafür würde ich plädieren, die auszunehmen oder dass man auch einmal klarstellt, dass Ungeimpfte sich natürlich versorgen können müssen mit lebensnotwendigen Gütern. Und dann möchte ich ganz am Schluss, und dann bin ich auch schon fertig, noch einmal auf einen Punkt eingehen, der auch im Gesetzentwurf vorgesehen ist. Das ist die Verlängerung der Frist für die Kommission, die aktuell das Infektionsschutzgesetz evaluiert. Eigentlich war es vorgesehen, dass das bis Ende des Jahres stattfindet. Und ich bin, so wie andere Sachverständige auch, die heute hier sind, Mitglied dieser Kommission. Da steht jetzt in Ihrem Gesetzentwurf, dass bis Ende Juni wir Zeit haben werden. Aber wir möchten ganz nachdrücklich darum bitten, dass Sie vielleicht noch weitere 6 Monate da hinzufügen, damit wir das wirklich intensiv analysieren können und dann auch wirklich nachhaltige Reformvorschläge dort unterbreiten können. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Kiesling. Als nächste Frage für die SPD-Fraktion habe ich noch mal Herrn Dr. Fechner.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte eine Frage an Herrn Professor Ziechlang. Uns geht es ja darum, mit dem Gesetzesentwurf und den Änderungsanträgen auch einen lückenlosen strafrechtlichen Schutz zu schaffen, was das Fälschen von Gesundheitsdokumenten und Testzertifikaten angeht. Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren. Ist es gelungen oder sehen Sie noch Strafbarkeitslücken?
Die Frage ging, an den Einzelsachverständigen Professor Dr. Frank Ziechlang. Sind Sie
ja, schon? Vielen Dank. Ja. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frank Ziechlang, Universität Würzburg. Meines Erachtens ist der Entwurf in vielerlei Hinsicht gelungen. Es ist also richtig, dass im Rahmen des 277 eine dritte Variante ausgenommen worden ist und sich nunmehr nur noch dort die ursprüngliche erste Variante befindet. Das die Frage stellt sich eben nur, die ich auch in der Stellungnahme angesprochen habe, ob es überhaupt der weiteren Alternative, die übrig geblieben ist, bedarf. Denn vor dem Hintergrund, dass wirklich auch ein Fälschen im Sinne des 267 StGB vorliegt, mag diese Vorschrift des 277 dann eine Sperrwirkung wieder mit sich bringen und damit, da ja die Strafe, die dort angedroht ist, niedriger ist, die schärferen Strafen des 267 sperren. Vor dem Hintergrund würde ich anraten, dass man, wenn man den 277 beibehalten möchte, zumindest diese Vorschrift mit einer Subsidiaritätsklausel verbindet. Das heißt, dass man nach nicht strafbar schreibt, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. Noch ein ganz wichtiger Aspekt, da besteht meines Erachtens die große Gefahr von Strafbarkeitslücken. Es wird zwar zum Teil im strafrechtlichen Schriftum vertreten, dass unter dem Begriff der Gesundheitszeugnisse auch digitale Bescheinigungen fallen, aber das ist keineswegs ausgemacht. Aus meiner Sicht verstößt das gegen Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz, wenn man das so liest. Und für die Urkunden hat ja der Gesetzgeber in 269 ausdrücklich die beweiserheblichen Daten nunmehr ausdrücklich aufgenommen, um diese Lücke zu füllen. Und das sollte man jedenfalls auch bezüglich der Gesundheitszeugnisse machen. Im Übrigen ist es natürlich ganz richtig, dass man den 277 jetzt die Beschränkung auf Behörden und Versicherungsgesellschaften auch rausnimmt. Dankeschön.
Vielen Dank. Die nächste Frage für die SPD-Fraktion stellt Heike Behrens.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an die DKG und den GKV-Spitzenverband. Die Krankenhäuser sind aktuell infolge der Corona-Pandemie wieder sehr stark belastet und diese Belastung wird in den kommenden Wochen voraussichtlich deutlich zunehmen. Deshalb beraten wir darüber, wie Krankenhäuser, die Covid-Patientinnen und Patienten versorgen, finanziell zu unterstützen sind. Wie denken Sie darüber und wie sollte ein Ausgleich für erhöhte Aufwendungen und Ausfälle gegebenenfalls ausgestaltet sein?
Vielen Dank. Die Fragen gingen an die DKG und an den GKV-Spitzenverband. Vielleicht nennen Sie noch mal dann Namen und Verband. Vielleicht weiß nicht, ob die DKG beginnt.
Inge Borell, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Und wir begrüßen natürlich ausdrücklich, dass man überlegt, wie man die Krankenhäuser wirtschaftlich unterstützen kann. Und der Versorgungszuschlag ist sicherlich ein Beitrag, wie man das gewährleistet. Wir geben aber zu bedenken, dass alle Krankenhäuser jetzt im Rahmen der Covid-Pandemie betroffen sind. Und gerade insbesondere die Erlösausgleich in diesem Jahr und Erlösausfälle aller Krankenhäuser natürlich existenziell für die Krankenhäuser sind. Da, glaube ich, müssen wir wirklich noch nachbessern, weil wir ansonsten auch die bewährten Versorgungsnetzwerke in den Regionen gefährden. Zum Beispiel, also ich kenne Regionen, wo Krankenhäuser sich auf Covid spezialisiert haben, aber die anderen Krankenhäuser das dann auffangen und eben auch für Herzinfarkt und sonst was natürlich Kapazitäten freihalten. Ich glaube, hier muss der Rettungsschirm nochmal nachgebessert werden, weil bei dem Rettungsschirm 2021 ist man davon ausgegangen, dass am Ende dieses Jahres die Krankenhäuser wieder in den Normalbetrieb zurückgekehrt wären. Und ich glaube, das kann man jetzt wirklich festhalten, das ist nicht der Fall.
Vielen Dank. Als nächstes der GKV-Spitzenverband. Ich glaube, der Herr Kiefer. Ja.
Vorsitzende, sehr geehrte Frau Abgeordnete, Gernot Kiefer, GKV Spitzenverband. Herzlichen Dank für die Fragestellung. Ich will gleich noch mal erinnern, was wir aus dem bisherigen Verlauf auch zur Sicherung der Finanzierung der Krankenhäuser gelernt haben. Erstens, glaube ich, haben wir gelernt, dass wir für das Jahr 2021 einen Erlösausgleich haben, der auch in der Sache sehr klar ist, weil er sich auf die Erlöse des Jahres 2019 bezieht und entsprechend dann auch eine Preiskomponente beinhaltet, sodass die Erlöse im Jahr 2021 um 6% gemessen an 2019 steigen. Und insofern ein Haus dann in zusätzliche Mehrleistungen erbracht werden, werden die selbstverständlich auch vergütet. Die Überlegungen, Frau Behrens, gezielt die Behandlung von Covid-19-Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern mit einer entsprechenden Zuschlagsmodell zu unterstützen, halten wir im Grundsatz für deutlich besser als unspezifische Freihaltepauschalen. Weil die Freihaltepauschalen haben eben leider auch den unerwünschten Nebeneffekt mit sich gebracht, dass notwendige, auch schwerwiegende Eingriffe leider eben auch verschoben worden sind. Also je zielgenauer die Behandlung von Covid-19-Patienten, insbesondere in Intensivstationen, dann in einer Konstruktion abgebildet wird, desto sinnvoller ist es unter einer Perspektive, beide Versorgungsnotwendigkeiten, natürlich die der Covid-19-Patientinnen und Patienten, aber auch anderer schwerwiegender Erkrankungen zu gewährleisten. Das ist ein Ansatz, der lernt aus den bisherigen Erfahrungen, sorgt ökonomisch für die Stabilität der Krankenhäuser. Und ich glaube, letzte Bemerkung, der Blick auf das Jahr 2022, ja, sollte man vielleicht in der Weise nehmen, dass man die bestehende Expertengruppe beim Bundesminister für Gesundheit in 2022 sich dann mit der Frage befassen lässt, wie sieht die Situation dann hinsichtlich der finanziellen Lage der Krankenhäuser in 2022 aus, um dann der Politik und der dann gebildeten Bundesregierung entsprechende Vorschläge zu machen. Das wäre unser Ansatz. Also Fokus auf die Versorgung von Covid-Patienten ist sehr wichtig.
Vielen Dank. Die nächste Frage für die SPD-Fraktion stellt Sabine Dittmer.
Und die geht an den Deutschen Gewerkschaftsbund und an die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Arbeitgeber und Beschäftigte sollen am Arbeitsplatz vor Infektionen so gut wie möglich geschützt sein. Nur so können Betriebe und Unternehmen in dem aktuellen Infektionsgeschehen verantwortungsvoll fortgeführt werden. Wie bewerten Sie die Überlegungen, die 3G-Regel bundesweit für Arbeitgeber und Beschäftigte verpflichtend zu machen?
Vielen Dank. Der DGB beginnt vielleicht. Ich glaube, das ist Herr Hoffmann.
Ja, herzlichen Dank, Markus Hoffmann für den Deutschen Gewerkschaftsbund Bundesvorstand. Danke für die Frage, Frau Abgeordnete. Wir sind natürlich der Auffassung, dass, wenn es Regularien gibt, die 3G umfassen, die bundesweit auch tatsächlich zum Einsatz gebracht werden müssen. Was nicht geht, ist, dass wir einen Flickenteppich an Maßnahmen vorfinden, wo dann einerseits für die Beschäftigten, aber natürlich genauso auch für die Arbeitgeber, für die Betriebe eine große Unsicherheit vorherrscht, was tatsächlich zu tun ist. Und gleichzeitig muss aber auch klar sein, dass die 3G-Regel natürlich eine Maßnahme des Infektionsschutzes ist und kein klassisches Arbeitsschutzinstrument. Also es darf nicht dazu führen, dass die durch die Corona-Arbeitsschutzverordnung, aber auch durch die technische Regel vorgegebenen Maßnahmen außen vor bleiben. Die müssen genauso Beachtung finden, auch bundesweit in gleicher Art und Weise angewandt werden. Also unser Petitum ganz klar eine bundeseinheitliche Regelung für 3G dann auch tatsächlich auszubringen.
Vielen Dank. Die Frage ging auch an den BDA. Roland Wolf. Ja.
Ich hoffe, man hört und sieht mich. Ich hatte eben gerade mit der Kamera ein kleines Problem, weil es sollte mittlerweile gelöst sein. Vielen Dank auch für die Frage. Wir sind der Überzeugung, dass die im jetzigen Gesetzentwurf bzw. in den Änderungsanträgen vorliegenden 3G-Regelungen auf jeden Fall ein Fragerecht des Arbeitgebers beinhalten müssen. In dem, was wir an den Änderungsanträgen bisher gesehen haben, sehen wir das in einer gewissen Weise bundesweit auch sichergestellt. Wichtig ist bei 3G vor allen Dingen, dass das dritte G, wenn ich es in diesem Kontext mal so nennen darf, also die Frage des Testens, so gelöst wird, dass es vor den Unternehmen, insbesondere im Produktionsbereich, aber auch in großen Dienstleistungsbereichen, nicht zu Stauungen, zu Problemen beim Zulass kommt. Dafür ist es ganz sicherlich geboten, so wie das die jetzigen Regelungen auch vorsehen, wenn man sie richtig interpretiert, dass der Arbeitnehmer verpflichtet wird, den Test, so der nicht geimpft und genesen ist, das Testergebnis selbstständig mitzunehmen. Man muss sich überlegen, ob es sinnvoll ist, tatsächlich taggenau und laufend dauerhaft für die gesamte Belegschaft Überprüfungen in Aussicht zu stellen. Im österreichischen Modell ist das ja anders. Hier werden stichprobenartige Überprüfungen vorgesehen. Hier werden Stichproben auch nur vom Arbeitgeber verlangt. Insbesondere bei großen Produktionsbetrieben muss man erwägen, ob das nicht auch eine sinnvolle Lösung ist.
Vielen Dank. Die nächste Frage für die SPD-Fraktion stellt Heike Behrens.
Vielen Dank. Und meine Frage geht an die BAGFW und die Gesellschaft für Virologie e.V. Angesichts der auch bei Pflegebedürftigen wieder steigenden Infektionszahlen wird die Testpflicht von Beschäftigten und Besuchern in Pflegeeinrichtungen oder in Einrichtungen der Eingliederungshilfe diskutiert. Ungeimpfte Beschäftigte und Besucher sollen täglich, geimpfte Beschäftigte sollen zweimal wöchentlich PCR oder täglich per Schnelltest getestet werden. Außerdem haben die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister ein Monitoring über die Tests und auch den Impfstatus von Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen gefordert. Wie bewerten Sie diese Überlegungen?
Vielen Dank. Vielen Dank. Die erste Frage geht an die BAGFW, an Frau Dr. Musnung. Musnung, richtig?
Genug, danke. Ja, ich bedanke mich für die Einladung an die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, die ich heute als Referentin der Diakonie wahrnehmen darf. Zu Ihrer Frage, grundsätzlich decken die erwähnten Einrichtungen einen großen Teil unseres Handlungsfeldes ab. Bei der Bewertung war uns wichtig, dass es einen Impfanreiz gibt für die Mitarbeitenden. Der ist in der Begründung bereits angesprochen, also diese nur zweimal pro Woche Testpflicht. Allerdings wären wir der Ansicht, dass es klug wäre, die auch in den Text selber reinzuschreiben, denn immerhin bietet ja auch der Paragraph 73 Anlass und Ansatzpunkt für Sanktionen. Und da wäre es wirklich sinnvoll, wenn diese Herabstufung auf nur zweimal die Woche wirklich im Text der Regelung selber drin aufgenommen ist. Dann, es gäbe auch andere Möglichkeiten, wie man zum Beispiel Testfrequenzen für Geimpfte staffeln könnte. Wir denken da zum Beispiel an die Möglichkeit, das zu staffeln in Anlehnung an die Inzidenzen. Also wenn man unter 100 ist, einmal pro Woche, bei über 500 arbeitstäglich und dazwischen eben sinnvolle Abstufungen. Ich würde gerne kurz nochmal auf das Thema PCR-Pooltests zu sprechen kommen. Die sind ja im Moment sehr kontrovers diskutiert und wir würden auch sagen, dass es tendenziell eher schwierig ist, weil die PCR-Pooltests, da liegen ja die Ergebnisse immer etwas zeitverzögert vor. Wenn Beschäftigte also in den Dienst kommen, testen sie sich, dann gehen die Tests, weil unsere Einrichtungen ja in der Regel keine eigenen Labors vorhalten, erstmal aus der Einrichtung raus, kommen am Ende des Tages zurück. In der Zwischenzeit können eventuell positiv Getestete eben in der Einrichtung das Virus noch ziemlich verbreiten. Von daher raten wir dazu Vorsicht. Zum Monitoring, ja, grundsätzlich halten wir das für sinnvoll, da allein die Einrichtungen über die notwendigen Daten verfügen und Angaben über die jeweiligen Quoten machen können. Allerdings möchten wir doch darauf hinweisen, dass die Umsetzung schon recht anspruchsvoll nochmal ist. Das geht ja auch über interne Statistiken deutlich hinaus. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass Einrichtungen dafür wirklich ganz konkrete Anleitungen haben, worum es eigentlich geht. Und ich würde gerne meinen Vorredner aufgreifen. Es stellt sich auch natürlich auch in dem Zusammenhang die Ressourcenfrage. Und das ist halt wirklich, wenn man guckt, Testen und Monitoring, wie werden die Einrichtungen dabei entlastet? Trägt sich das bei der Refinanzierung aus? Wo können Sie auch die Einrichtung Unterstützung herkriegen? Aber ich habe so viel erstmal für jetzt und vielen Dank für die Frage.
Vielen Dank. Die Antwort oder die nächste Frage ging noch an die Gesellschaft für Virologie. Sie haben allerdings nur noch 40 Sekunden für die Antwort, Herr Professor Klaus Überler.
Ich nehme im Namen der Gesellschaft für Virologie gerne zu der Frage Stellung. Sehr viel wichtiger als die Teststrategien wäre eben in diesem Bereich noch dringlicher auf die durch Impfraten sowohl beim Personal als auch bei den Betreuten hinzuwirken. Die Teststrategien können sowohl letztlich über die Schnelltests als auch über die PCR-Pool-Testung erfolgen. Allerdings hat die PCR-Pool-Testung halt den Vorteil, dass sie deutlich sensitiver ist und damit auch eben von dieser Hinsicht Vorteile aufweist.
Vielen Dank. Leider muss ich jetzt abbrechen, weil die Fragezeit rum ist. Tut mir sehr leid. Aber wir haben ja auch die schriftlichen Stellungnahmen. Vielen Dank. Das Fragerecht geht jetzt über an die CDU-CSU-Fraktion. 24 Minuten. Wer beginnt? Stefan Stracke beginnt.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Wollenschläger. Im Eckpunktepapier der Ampelfraktionen steht, dass die Voraussetzung für die epidemischen Lagen von nationaler Tragweite nicht mehr vorliege. Demgegenüber hat die DIVI in ihrer Stellungnahme klargemacht, dass es zwingend notwendig sei, dass das Gesetz zur epidemischen Lage von nationaler Tragweite beibehalten wird. Herr Professor Wollenschläger, ich frage Sie, sind die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Satz 6 Infektionsgesetz weiterhin gegeben?
Die Frage ging an den Einzelsachverständigen Professor Dr. Wollenschläger.
Ja, vielen Dank, Ferdinand Wollenschläger, Einzelsachverständiger. Zunächst ist natürlich festzuhalten, dass es zu begrüßen ist, das Infektionsschutzgesetz an das aktuelle Pandemiegeschehen anzupassen. Was Ihre Frage konkret betrifft, so liegt eine epidemische Lage von nationaler Tragweite auf der Basis der aktuellen Lageeinschätzung des Robert-Koch-Instituts, wie ich das auch in meiner Stellungnahme ausgeführt habe, weiterhin vor. Auf welcher Grundlage der Gesetzentwurf zur gegenteiligen Einschätzung kommt, lässt sich dem Gesetzentwurf nicht entnehmen. Ich würde dafür plädieren, diese Einschätzung aus Gründen der angestrebten Stärkung des Parlaments, aber auch aus Transparenzgründen im Gesetzentwurf zu dokumentieren, auch um eben die Schwelle festzuhalten, ab der weitergehende Maßnahmen möglich sind. Wenn nun, wie das ja in der politischen Diskussion zu hören war, man die epidemische Lage von nationaler Tragweite primär deshalb nicht mehr feststellen möchte, weil dadurch für politisch oder rechtlich bedenklich erachtete Handlungsmöglichkeiten der Exekutive oder auch für nicht mehr benötigt erachtete Handlungsmöglichkeiten eröffnet würden, möchte ich zwei Punkte dazu sagen. Erstens kann man natürlich einzelnen problematischen Punkten auch dadurch begegnen, indem man entsprechende Regelungen gezielt aufhebt oder anpasst, was meines Erachtens der zielführendere Weg ist, weil das Regulierungsproblem ja auf der Ebene des Infektionsschutzgesetzes liegt. Und zum anderen, auch das ist mit Blick auf die Diskussion, die aktuelle zu sagen, gerät die vorgebrachte rechtliche Kritik sowohl an § 5 Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes als auch an einzelnen Maßnahmen viel zu pauschal. Und kann man jedenfalls sagen, dass die Reduktion des Katalogs möglicher Schutzmaßnahmen, wie sie der Gesetzentwurf vorsieht, rechtlich nicht geboten ist. Natürlich, letzter Punkt, ist es dem Gesetzgeber unbenommen, ein auch jenseits dieses Konzepts stehendes Infektionsbekämpfungsregime zu schaffen. Entscheidend ist, dass es ein adäquates Instrumentarium zur Pandemiebekämpfung gibt. Ob dem der Katalog, die Reduktion des Katalogs genügt, da würde ich genauso wie Frau Kiesling zunächst mal sagen, das ist natürlich erstmal eine Frage der nicht juristisch-fachlichen Einschätzung. Und auf der Basis dieser fachlichen Einschätzung ist dann politisch und auch rechtlich zu bewerten, ob Vorschläge angemessen erforderlich und geeignet sind. Was man sicher festhalten kann, ist, dass der Katalog hinter bereits aktuell ergriffenen Maßnahmen in anderen Ländern, den Niederlanden und Österreich, zurückbleibt. Und wir haben Frau Priesemann gehört, bleibt der Katalog natürlich auch hinter Fachforderungen zurück. Aber letzter Punkt, verfassungsrechtlich wichtig ist eine differenzierte Würdigung der Maßnahmen in ihrer konkreten Ausgestaltung, was den persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich betrifft, was Ausnahmen betrifft und was natürlich auch das der Maßnahme zugrunde liegende Infektionsgeschehen ist, einschließlich der aktuellen und drohenden Belastung des Gesundheitssystems. Und nochmal, die Rechtsprechung ist da differenzierter, als das in der allgemeinen Debatte oftmals wahrgenommen wird. Die Reduktion des Katalogs möglicher Schutzmaßnahmen, so wie er jetzt vorgeschlagen wurde, ist rechtlich sicherlich nicht geboten. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage für die CDU-CSU-Fraktion, Stefan Stracke.
Ja, ich darf meine Frage fortsetzen an Herrn Professor Wollenschläger. Die Ampelfraktionen wollen ja auch eine Reparlamentarisierung durch ihren Entwurf erreichen. Inwieweit wird dies tatsächlich erreicht nach Ihrer Einschätzung? Und zudem sollen ja flächendeckende Schulschließungen ausgeschlossen werden. Wird dieses Ziel auch rechtssicher erreicht?
Herr Professor Dr. Wollenschläger, Sie können antworten.
Ja, vielen Dank, Herr Stracke, auch für diese Frage oder vielmehr für diese zwei Punkte. Zunächst muss man mal sagen, das Schlagwort der Reparlamentarisierung darf natürlich nicht den aus verfassungsrechtlicher Sicht irreführenden Eindruck erwecken, dass die aktuelle Rechtslage verfassungsrechtlichen Anforderungen des Parlamentsvorbehalts, jedenfalls so global, wie das oftmals diskutiert wird, widerspricht. Wenn man den Gesetzentwurf jetzt mit Blick auf das Anliegen bewertet, die Parlamente oder insbesondere den Deutschen Bundestag in der Pandemiebekämpfung zu stärken, ergibt sich meines Erachtens ein ambivalenter Befund. Es ist natürlich richtig, dass wir einerseits eine Stärkung haben, weil das Parlament jetzt Handlungsmöglichkeiten der Exekutive reduziert, für nicht mehr angemessen erachtete Maßnahmen auch von vornherein ausschließt, wie aktuell im Entwurf ja noch Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Und damit bedürfen natürlich Anpassungen in sachlicher, in zeitlicher Hinsicht eines erneuten Gesetzgebungsverfahrens. Das ist eine Stärkung. Aber andererseits ist auch klar zu sehen, dass sich die Grundstruktur des § 28a für Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Rollenverteilung von Legislative und Exekutive nicht ändert. Warum? Schutzmaßnahmen werden nach wie vor durch die Exekutive angeordnet. Und was sich auch nicht ändert durch den Gesetzentwurf, ist die nur bestehende parlamentarische Grobsteuerung. Etwa normiert § 28 Absatz 7 des Infektionsschutzgesetzes in seinem Entwurf keine spezifischen Entscheidungsparameter über eine allgemeine Erforderlichkeitsklausel hinaus. Da hat ja Frau Kiesling schon auf Nachbesserungsbedarf auch hingewiesen. Und natürlich existiert nach wie vor auch keine Feinsteuerung einzelner Maßnahmen. Wenn Sie allein zum Beispiel diese Zugangsbeschränkungen nehmen, dann sind natürlich die Einzelfragen völlig offen gelassen im Gesetzentwurf. Die Exekutive kann entscheiden, ob es überhaupt Zugangsbeschränkungen gibt. Es ist ja eine Kann-Bestimmung. Die Exekutive kann entscheiden, ob 2G, 2G plus, 3G oder 3G plus. Die Exekutive kann entscheiden, auch auf diesen Spielraum hat der Frau Kiesling schon hingewiesen, wer wird ausgenommen, wie sieht es mit Kindern und Jugendlichen aus, wie sieht es in Fällen aus, in denen eine Impfung kontraindiziert ist. Und es gibt natürlich auch keinerlei Differenzierung zwischen den angesprochenen und doch sehr vielgestaltigen Bereichen, wenn man an Alten- und Pflegeheime einerseits, Schulen andererseits, Hochschulen, Restaurants denkt, die natürlich differenziert zu würdigen sind, wozu man auch nichts in der Gesetzesbegründung findet. Verfassungsrechtlich, damit ich nicht missverstanden werde, ist es nicht zu beanstanden. Und ich möchte es auch nicht als Plädoyer dafür verstanden wissen, dass jetzt diese exekutiven Spielräume bei der Pandemiebekämpfung beseitigt werden müssen. Aber anders als es die Gesetzesbegründung schreibt, ist natürlich insofern kein Mehr an parlamentarischer Steuerung als zuvor enthalten. Weiterer wichtiger Punkt, das hat ja auch bei der Debatte, die wir vor einiger Zeit geführt haben, über die Notbremse eine Rolle gespielt. Wenn sich jetzt der Gesetzgeber dazu entscheidet, mehr durch Parlamentsgesetz zu regeln, ist das möglich? Diese Einwände, die vorgebracht wurden, dass der Grundsatz der Gewaltenteilung, die Garantie effektiven Rechtsschutzes oder auch das Allgemeinheitsgebot des Grundgesetzes dem Bundestag verwehren würde, auch konkrete Schutzmaßnahmen durch Parlamentsgesetz einzuordnen, ist genauso wie es bei der Notbremse der Fall war, verfassungsrechtlich zulässig. Und der letzte Punkt, Sie hatten noch nach den Schulen gefragt, das ist meines Erachtens ein wichtiger Punkt. Da verstehe ich ja das Anliegen des Gesetzesentwurfs so, dass man flächendeckende Untersagungen, Beschränkungen des Präsenzbetriebs an Schulen ausschließen möchte. Die Rechtsgrundlage gestattet nach wie vor Auflagen für die Fortführung des Schulbetriebs. Allein vom Wortlaut her sprachlich ließ sich natürlich diskutieren, ob etwa die Vorgabe des Wechselunterrichts, des Distanzunterrichts nicht auch eine Auflage für die Fortführung ist. Schule wird ja fortgesetzt. Und natürlich kann man auch an in der Praxis nicht zu erfüllende weitere Auflagen denken, etwa ein 1,5 Meter Abstandsgebot in Schulen bedeutet faktisch Wechselunterricht, Auflagen hinsichtlich der technischen Ausstattung, Luftfilter bedeuten ja auch eine Einschränkung des Schulbetriebs. Jetzt kann man zwar sagen, bei einem systematischen Vergleich mit dem Absatz 1 der Nummer 16 ist die Schließung jetzt ausgeschlossen, aber das ist natürlich kein feststehender Rechtsbegriff. Und auch die Gesetzesbegründung, die alte, wenn man die anschaut zum 28a, die differenziert zwischen der Beschränkung und der Untersagung des Betriebs. Und da ist natürlich die Frage, wie weit man das fasst. Deshalb mein Plädoyer, wenn Sie, so wie ich Ihre Intention verstehe, hier rechtssicher ausschließen möchten, dass es flächendeckende Beschränkungen des Präsenzunterrichts gibt, sei es Wechselunterricht, sei es Distanzunterricht, stellen Sie klar, dass im Schulbereich keine beschränkenden Auflagen zulässig sind. Es ist meines Erachtens wichtig, um dieses Ziel zu erreichen. Ich würde es aber auf den Schulbereich beschränken, weil die sozusagen Gemeinschaftseinrichtungen, der Katalog der Gemeinschaftseinrichtungen ja ein sehr weitgehender ist, dass man da nicht übers Ziel hinausschießt. Aber für die Schulen ist meines Erachtens diese Änderung, diese Klarstellung erforderlich. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Stefan Stracke für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an die Einzelsachverständige Dr. Anne Bunte. Sie sind ja Leiterin eines Gesundheitsamtes und auch Vorsitzende des Landesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes NRW. Bitte in aller Kürze, wie stellt sich denn die aktuelle Situation bei Ihnen in NRW dar und wie bewerten Sie die Maßnahmen, die bislang die Ampelfraktionen sich vorgenommen haben, um der Covid-Pandemie ein Herr zu werden?
Die Frage ging an die Einzelsachverständige Frau Dr. Bunte.
Ja, Anne Bunte, Leiterin des Gesundheitsamtes des Kreises Gütersloh und auch Landesvorsitzende hier in NRW. Die Situation bei uns in den Gesundheitsämtern, wir sehen halt den exponentiellen Anstieg, der jetzt schon so hoch ist wie im Dezember letzten Jahres dabei. Wir liegen in unseren Inzidenzen irgendwo in between in Nordrhein-Westfalen, zwar insgesamt im Durchschnitt noch unter der Bundesinzidenz dabei, aber auch hier mit einer breiten Spanne. Und selbst vor Ort sehen wir das. Frau Briesemann hat ja schon dargestellt, dass wir es hier nicht mehr mit isolierten Ausbruchsgeschehen, sondern mit einem diffusen Aus, also wirklich einer Infektion in der gesamten Bevölkerung zu tun haben dabei. Das heißt, wir erleben hier gerade vor Ort, dass wir auf der einen Seite die vielen Neuinfektionen haben, die eine Herausforderung darstellen, aber extrem viele Kontakte. Und natürlich auch ein Unverständnis jetzt hier in der Bevölkerung, sowohl an unserer Hotline und nicht nur hier bei uns, sondern das höre ich aus allen Gesundheitsämtern, als auch in den Einzelkontakten, weil man einfach nicht mehr versteht, warum die Gesundheitsämter in einer solchen Situation jetzt da präzise noch versuchen, Kontakte nachzuverfolgen. Ich glaube, wir müssen uns einfach Gedanken machen, wie man A, mit dieser Situation umgeht, ob es noch angemessen ist jetzt dabei oder ob man das macht, was eigentlich jetzt sinnvoll sein sollte, sich auf die vulnerablen Gruppen wirklich da zu konzentrieren. Es ist mehrfach schon gesagt worden, wir brauchen ein System an Maßnahmen im Sinne eines Multibarrierenkonzeptes. Die Impfungen allein reichen nicht, das Testen allein reicht nicht, 2G reicht nicht, 3G reicht nicht, sondern es ist die Kombination aller, und ich spreche hier aus guter Erfahrung, da wir so etwas ja hier vor Ort auch direkt im Live sozusagen beobachten konnten. Was ganz wichtig ist dabei, ist, dass wir einfach nochmal darüber nachdenken, was bedeutet es in der Kommunikation mit unseren Bürgern, wenn jetzt die epidemische Lage quasi ausläuft dabei, welche Assoziationen werden da erweckt. Wie gesagt, wir können es nicht kommunizieren und wir haben große Sorge. Es ist jetzt schon so, dass die Maßnahmen, die eigentlich aufgrund der Infektionslage einheitlich sein sollten, sehr, sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. Wir haben keine Bürger, die nur in einer Region leben. Und wenn wir an bestimmten Stellen Veranstaltungen mit 2G-Konzepten fahren oder sogar dann untersagen, können Sie sicher sein, dass unsere Bürger dann in die Nachbarschaft fahren, wo diese Möglichkeiten noch gegeben sind. Was möchte ich damit sehr deutlich sagen? Ich möchte damit sagen, dass aus Sicht nicht nur dieses Gesundheitsamtes, sondern vieler Gesundheitsämter, aber auch vieler ärztlicher Kollegen hier vor Ort und auch an anderen Stellen in Nordrhein-Westfalen, wenn Sie aus medizinischer Sicht fragen, wir ganz deutlich sagen, kann die epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen? Nein dabei, weil das ist einfach eine Signalwirkung. Sicherlich kann einiges juristisch nachjustiert werden, aber wir haben eine Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung und das ist etwas, wo man extrem vorsichtig mit diesen Instrumenten sein soll. Und wenn Sie fragen, sind die Maßnahmen ausreichend? Sie sind es nicht, weil uns viele Möglichkeiten, die wir bisher haben, genommen werden, wenn es jetzt ausläuft dabei. Das quasi entsprechend anpassen auf der lokalen Ebene hängt davon ab. Und diese Dinge werden erstmal alle entfallen und das in der Phase steigender Inzidenzen. Das wird eine Herausforderung, ob wir der gewachsen sind oder ob wir doch uns anders entscheiden müssen. Da wünsche ich Ihnen jetzt allen eine wirklich gute Entscheidung dabei. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage für die CDU-CSU-Fraktion stellt Andrea Lindholz.
Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Wollenschläger nochmals. Ja, sehr geehrter Herr Professor Wollenschläger, Sie haben es vorhin schon ausgeführt. Die epidemische Lage besteht eigentlich per Definition noch fort. Wir haben jetzt einen abgespeckten Maßnahmenkatalog in dem bis jetzt vorgelegten Gesetzesentwurf mit der Ankündigung, dass offensichtlich noch weitere Maßnahmen hinzukommen sollen. Frau Dr. Kissling hat in ihrer Stellungnahme ausgeführt, mit der neuen Gesetzesänderung würde das Parlament die Gefahrenlage nicht mehr feststellen. Ein Gesetz muss daher abstrakte Kriterien aufstellen, die das Handeln der Behörden rechtfertigen. Wenn ich Ihre Stellungnahme wiederum richtig verstanden habe, hätte man es auch so lösen können, dass man die bisherige epidemische Lage fortsetzt mit dem bisherigen Rechtsrahmen und nur an der einen oder anderen Stelle eben Änderungen vornimmt, vielleicht auch Reduzierungen vornimmt. Was bedeutet denn dieses neue Gesetz dann jetzt für die Rechtssicherheit im Gefüge Bund und Länder, insbesondere auch bei der Anordnung von Ländermaßnahmen, wenn man sozusagen mit einem ganz neuen Gesetz an den Start geht, das die epidemische Lage aufhebt und damit auch die Gefahrenlage nicht mehr feststellt, unabhängig davon, was das für ein Signal an die Bürgerinnen und Bürger ist. Rein mal der rechtliche Punkt im Hinblick auf die Bundesländer. Dankeschön.
Die Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Dr. Wollenschläger.
Ja, vielen Dank. Da kann ich ja sozusagen auf die Ausführungen zur ersten Frage jedenfalls teilweise verweisen. Ich hatte ja ausführlich in der Stellungnahme dargelegt, dass die Voraussetzungen fortbestehen. Diese Feststellungsbefugnis rechnet ja auch nach Inkrafttreten des Gesetzentwurfs zum geltenden Recht. Und wenn man der Auffassung ist, dass manche Befugnisse eben rechtswidrig sind, politisch unangemessen sind, nicht mehr benötigt werden, ist es meines Erachtens der zielführendere Weg, eben das Regime im Infektionsschutzgesetz entsprechend auszugestalten, weil ja es sozusagen auch kein länderspezifisches Regulierungsproblem ist, sondern das Regulierungsproblem liegt auf der Bundesebene, sodass es sicherlich sinnvoll ist, wenn man sozusagen im Infektionsschutzgesetz einen bundesweit geltenden Maßnahmenkatalog hat, was ja nicht damit zu verwechseln ist, dass die Maßnahmen dann auch automatisch in den einzelnen Bundesländern gelten würden. Da ist sicherlich die Anpassung des Infektionsschutzgesetzes der vorzugswürdigere Weg. Was die Voraussetzungen jetzt betrifft, wurde ja schon verschiedentlich angesprochen, auch wenn ich im Wesentlichen nur den ursprünglichen Gesetzentwurf zur Grundlage meiner Bewertung hatte, ist es natürlich so, je mehr Maßnahmen, darauf hat ja auch Frau Kiesling hingewiesen, sie jetzt ermöglichen, auch jenseits des Paragraphen 28a Absatz 1, je weiterreichende Grundrechtseingriffe ermöglichen sie natürlich auch. Und da ist natürlich das, was Sie als Eingriffsschwelle bislang im 28a haben, im Absatz 7, relativ gering, weil Sie ja da nur eine Erforderlichkeitsklausel finden. Da besteht je intensiver der Eingriff natürlich die Notwendigkeit, sich am Absatz 3 zu orientieren. Und vielleicht noch ein Punkt, was man auch nicht übersehen darf, das Infektionsschutzgesetz wurde ja im September angepasst im Zuge des Aufbauhilfegesetzes, und da hatte man ja im Prinzip in Absatz 3 schon eine Differenzierung eingeführt, auf die jetzt ja die Überlegungen letztlich hinauslaufen, nämlich eine Differenzierung zwischen vorsorglichen Schutzmaßnahmen, die ja im Wesentlichen dem Absatz 7 Entwurfsfassung entsprechen, und weitergehenden Schutzmaßnahmen, und diese weitergehenden Schutzmaßnahmen insbesondere an das Ziel gekoppelt, eine drohende Überlastung der Krankenhausinfrastruktur zu knüpfen, sodass auch deswegen der Änderungsbedarf oder der Ansatz in der jetzigen Form sozusagen nochmal einen weiteren Mechanismus hinzufügt, sodass es meines Erachtens vorzugswürdig ist, nachdem ja die epidemische Lage fortbesteht, nachdem die auch noch Teil des geltenden Gesetzes ist, lieber sozusagen einen kohärenten Entwurf für diese Situation zu schaffen. Und woran sich ja auch nichts ändert, das darf man ja auch nicht sehen, auch mit Blick auf die politische Debatte, auch mit dem Absatz 7, das hatte ich auch in meiner Stellungnahme geschrieben, schaffen Sie Sonderrecht für eine epidemische Lage, auch wenn Sie die eben nicht mehr sozusagen unter den Absatz 1 subsumieren, aber Sie schaffen Befugnisse nun zeitlich befristet, um eben auf die Covid-19-Pandemie zu reagieren. Dankeschön.
Vielen Dank. Die nächste Frage für die CDU-CSU-Fraktion stellt Dr. Jan-Marco Lutschak.
Vielen Dank. Ich möchte gerne meine Frage an den Einzelsachverständigen Professor Eisele richten. Es geht um den Komplex der Impfpassfälschung. Wir haben als CDU-CSU ja einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die aktuell bestehenden Strafbarkeitslücken und die auch rechtspolitisch aus unserer Sicht nicht gerechtfertigten Privilegierungen schließen soll. Können Sie vielleicht einmal bewerten, ob dieses Ziel mit diesem Gesetzentwurf erreicht wird, und das einmal kontrastieren mit den Vorschlägen, die die Ampel jetzt vorgelegt hat, die sich dem Themenkomplex ja auch widmet, aber allerdings mit Blick auf die Versuchsstrafbarkeit, mit Blick auf besonders schwere Fälle und auch auf dem Strafrahmen doch unter unserem Gesetzentwurf bleibt, dass Sie das mal im Zusammenhang bei bewerten, auch ob die Sperrwirkung, die die Rechtsprechung aktuell annimmt, wirklich rechtssicher ausgeschlossen ist.
Die Frage geht an den, ja, Herr Eisele.
Ja, vielen Dank. Also die beiden Entwürfe unterscheiden sich sehr stark in dem Strafrahmen. Der Entwurf der CDU-CSU-Fraktion gleicht die Strafrahmen den übrigen Fälschungsdelikten an mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Das ist in dem Entwurf, der in Anführungszeichen der Ampelentwurf, nicht der Fall. Das sind Freiheitsstrafen in der Regel bis zu 2 Jahren vorgesehen, was tatsächlich zu einem gewissen Ungleichgewicht führt, weil hier auch keine Strafschärfung, was ich für misslich halte, für gewerbsmäßige oder bandenmäßige Fälschungen vorgesehen sind. Der geringe Strafrahmen etwa bei § 277 könnte dazu führen, dass man tatsächlich weiterhin eine Sperrwirkung annimmt. Das hatte Herr Zieschang auch schon angesprochen, mit der Folge, dass es gewisse Lücken, jedenfalls was die Strafhöhe anbelangt, gibt. Und jedenfalls wäre es, wenn man nicht die Strafrahmen bei § 277 fortfolgende hochsetzt, was befürworten würde, müsste man dort zumindest, das hat Herr Zieschang auch angesprochen, eine Subsidiaritätsklausel einfügen, damit klar ist, dass gegebenenfalls vorrangig die hohen Strafrahmen der anderen Urkundenfälschungsdelikte überhaupt zur Anwendung kommen. Ein gewisses Ungleichgewicht gibt es auch im Verhältnis der Strafvorschriften im Infektionsschutzgesetz. Der Vorschlag im Ampelentwurf hinsichtlich der Paragraphen 277 fortfolgende zieht für Ärzte den gleichen Strafrahmen wie für alle übrigen Personen nach dem Infektionsschutzgesetz vor, was auch eine ungerechtfertigte Privilegierung ist.
Auch hier sollte man notfalls im Infektionsschutzgesetz eine Sperrwirkung vermeiden und daher eine Subsidiaritätsklausel einfügen. Eine gewisse Unwucht gibt es auch im Ampelentwurf. Was ich zunächst gut finde, die Vorbereitung in § 275 unter Strafe gestellt ist, also die Vorbereitung der Impfpassfälschung. Eine gewisse Lücke ergibt sich aber dann, anders als im Entwurf der CDU-Fraktion, dass hier kein Versuch unter Strafe gestellt ist. Die Vorbereitung wird bestraft, nicht aber der Versuch und nachher wieder die Tatbegehung. Das ist eine Lücke in der Kette. Und seltsam ist es, dass die Vorbereitung strenger bestraft wird als das Gebrauchen eines gefälschten Impfpasses. Darüber sollte man auch noch einmal nachdenken. Vielen Dank.
Vielen Dank. Jetzt haben wir noch 45 Sekunden. Herr Lutschak.
Ich habe noch eine Nachfrage an Herrn Eisele, und zwar der Fall, dass man in einer Apotheke versucht, seinen Impfausweis zu digitalisieren. Das versuchen wir ja jetzt zu schließen mit der Strafbarkeit. Dort wird uns aber berichtet, dass es Probleme mit Blick auf 203 StGB gibt, dass Apotheker möglicherweise gar nicht an die Staatsanwaltschaft mitteilen dürfen, dass jemand so etwas versucht hat mit Blick auf Verletzung von Privatgeheimnissen. Können Sie dazu noch etwas sagen, bitte?
In 20 Sekunden, bitte.
Ein Problem. Und ich würde vorschlagen, eine Offenbarungsbefugnis im Infektionsschutzgesetz aufzunehmen. Okay. Es gibt ja solche Offenbarungsbefugnisse in Paragraphen 6 fortfolgende und diese könnte man ergänzen. Es wird auch von der Strafbarkeitsfalle für die Apotheker gesprochen.
Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Fragezeit beendet und wir gehen über zum Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. 15 Minuten und die erste Frage stellt Maria Kleinschmeink.
Nein, die stellt Herr Dahmen.
Okay, Herr Dahmen, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne eine Frage stellen an die Einzelsachverständigen Professor Drosten und Frau Dr. Priesemann. Ich möchte gerne fragen, ob die bisher im Gesetzesentwurf beabsichtigten Maßnahmen geeignet und ausreichend sind, die Infektionsdynamik unter Kontrolle zu bringen und eine Überlastung des Gesundheitswesens respektive der Intensivstationen damit zu vermeiden? Oder braucht es weitere Maßnahmen, beispielsweise 3G im Nah- und Fernverkehr oder Kontaktbeschränkungen, beziehungsweise welche weiteren Maßnahmen wären darüber hinaus sinnvoll und erforderlich?
Vielen Dank. Zuerst Professor Drosten.
Ja, danke. Ich glaube, wir müssen uns kurz in Erinnerung rufen, wir sind ja jetzt in einer Hochinzidenzzeit. Das heißt, wir haben schon mehr Inzidenz als unter den bisherigen Wellen, wo ja gesellschaftsweite Kontrollmaßnahmen für die Kontakte stattgefunden haben. Wir haben jetzt in den jeweiligen Situationen eine Mehrheit von Geimpften und diese Situation ist ja das, was wir kontrollieren. Und wir haben eigentlich inzwischen das schultypische Alter vorauseilend in der Inzidenz in allen Bundesländern. Und vor diesem Hintergrund muss man jetzt, glaube ich, auf die möglichen Maßnahmen schauen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich das nochmal klar macht. Und wir haben ja auch die Situation akuter Druck auf medizinische Grundversorgung. Das heißt, hier konkurrieren im Prinzip diejenigen, die ins Krankenhaus kommen wegen Covid-Infektion, die Ungeimpften in allererster Linie, mit der Grundversorgung in der Medizin für die Gesamtbevölkerung. Und ich glaube, hier muss man ja überlegen, was man eigentlich erreichen will, was man schützen will. Und das ist natürlich dann in allererster Linie der Schutz der Ungeimpften vor einer Infektion. Das kann man ja beeinflussen, während man ja den Bedarf nach Gesundheitsversorgung für die Allgemeinbevölkerung nicht beeinflussen kann. Der ist konstant. Also das Ziel muss der Schutz der Ungeimpften sein. Und vor diesem Hintergrund müssen wir jetzt überlegen, was man akut mit Maßnahmen ausrichten kann. Und eine dieser Maßnahmen ist ja 3G. Und das kann ich als Virologe jetzt bewerten, weil da eben auch eine Testung mit inbegriffen ist, also die Testung als zusätzliche Erlaubnis zur Teilnahme an sozialen Situationen. Jetzt müssen wir uns aber klar machen, diese Testung hat keine inhärente Schutzwirkung. Die Testung verhindert keine Infektion der Ungeimpften. Es ist sogar etwas die gegenteilige Auswirkung vorhanden, nämlich ein Sicherheitsausweis. Ich bin ja negativ getestet und gehe dann in eine Sozialsituation, wo aber Geimpfte durchaus virusausscheidende Personen sitzen. Denn wir sind ja jetzt in einer Hochinzidenzsituation. Da müssen wir also damit rechnen, dass die anwesenden Geimpften jeweils ein substanzielles Risiko haben, unerkannt infiziert zu sein. Wir werden also mit 3G eigentlich keine Infektion von Ungeimpften verhindern. Wir verfehlen dadurch also eigentlich unser Ziel. Es gibt nur eine Grundannahme, unter der 3G in der jetzigen Situation noch etwas ausrichten kann. Das ist, dass wir es wirklich ganz konsequent auf die stabile Sozialgruppe anwenden. Also wenn wir eine stabile Sozialgruppe haben, die wir praktisch alle 2 Tage oder so, also sehr hochfrequent testen, dann ist das möglich. Allerdings stehen dem entgegen die logistischen Anforderungen. Wir werden jetzt wieder einen Belastungspuls auch auf die Testkapazität sehen. Denn die Notaufnahmen und Normalstationen in den Krankenhäusern werden sehr viel Tests anfordern. Und die PCR-Kapazitäten der Labore müssen hier vorbehalten sein. Hier geht es ja auch um Verlegungsentscheidungen. Und das macht eben 3G selbst am Arbeitsplatz bei stabiler Sozialgruppe sehr, sehr schwierig vermittelbar. Bei instabiler Sozialgruppe, beispielsweise öffentliche Verkehrsmittel, wo eine Sozialgruppe im Eisenbahnwaggon zusammen ist und nie wieder zusammenkommt, haben wir keinen besseren Durchgriff auf 3G für den Schutz der Ungeimpften. Bei 2G würde ich auch noch eine Sache dazu sagen wollen. Hier ist es ja auch so, dass wir über 2G eine gewisse Eintrittsbeschränkung in Sozialsituationen haben. Wir wissen nun aber, in welchen Bevölkerungsgruppen eigentlich diese Neuinfektionen vor allem vorkommen bei den Ungeimpften. Ich verweise da beispielsweise auf die Ergebnisse der COSMO-Studie. Daraus kann man ableiten, dass wir eigentlich im Moment viele ungeimpfte Gruppen haben, die man durch die jetzig festgelegten Maßnahmen, beispielsweise von 3G, schwer erreichen würde. Das sind also Gruppen, die zum Beispiel keiner formalen Arbeit nachgehen, weil sie im Ruhestand sind, weil sie eben keinen Arbeitgeber haben, auch bei den Jüngeren. Das sind Leute, die nicht viel reisen, die wenig Veranstaltungen besuchen, sondern sich eigentlich im Privatleben bewegen. Und da ist, glaube ich, der Merksatz, den man sich klar machen muss, dass diese 2G-Geschützten im Privatbereich das Virus nach Hause getragen bekommen, unter anderem aus der Schule. Viele von diesen Leuten haben Kinder und Enkel und der Schulbetrieb soll und muss laufen. Wir haben aber gleichzeitig die vorauseilende Inzidenz im Schulbetrieb. Wir werden also das Virus zu den 2G-Geschützten nach Hause bekommen. Und unter diesem Eindruck, denke ich, muss man sich Gedanken darüber machen, wie man hier eine zusätzliche Schutzschicht einführt für diejenigen, die nicht geimpft sind und im Privatbereich infiziert werden können. Und das läuft natürlich aus Erfahrung über die Gruppengröße und über die Freiheit, sich zu treffen, also Sozialsituationen einer bestimmten Größe einzugehen. Das wäre so, was ich kommentieren kann zu diesem Aspekt aus virologischer Sicht.
Vielen Dank.
Vielleicht. Vielen Dank. Ich habe die Einzelsachverständige Frau Dr. Priesemann.
Sehr viel gesagt. Kurz noch, schnell boostern. Wenn wir das mit 1% hinbekommen, dann sieht man den Wendepunkt in einem Monat etwa. Wenn wir das langsamer machen, dauert das länger. Ein Wendepunkt ist noch nicht die Entlastung des Krankenhaussystems. Wie Sie das machen, Betriebsärzte, Impfteams, Militärtests und Apotheken, das ist, glaube ich, eine Frage an Sie. Alles danach ist nachrangig, denn je länger das Boostern dauert, desto länger haben wir Beschränkungen. Die Maßnahmen sind bekannt, das sind die LAH und LA-Maßnahmen, Masken wirken und die Überlegung, irgendwo Maskenpflicht in Innenräumen aufzuheben, ist schwierig, denke ich. Das, was man sich, glaube ich, insgesamt klar werden muss, ist, was ist das Ziel? Ist das Ziel, an der Krankenhauskapazität zu bleiben? Wir können über Monate an der Krankenhauskapazität bleiben und das nachregulieren. Das können wir in Sachen der Anzahl der Personen, die noch vulnerabel sind, rein technisch. Oder ist das Ziel, da eine Entlastung reinzubringen? Insofern kann man die Maßnahmen entsprechend anpassen oder man kann versuchen, das einmal deutlich runterzubringen, um eine Entlastung hinzubekommen. 2G und 3G wissen ja von uns schon, reichen wahrscheinlich nicht aus, wenn sie alleine umgesetzt werden. Das liegt vor allen Dingen daran, dass viele Besuche privat stattfinden. Österreich, andere Länder überlegen ja dort, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte zu machen. Ich bewerte das rein hier aus epidemiologischer Sicht. Wir wissen, dass natürlich Kontaktbeschränkungen da deutlich helfen, vor allen Dingen, wenn sie leider auch durch auf den privaten Bereich gehen und gleichzeitig auf dem Arbeitsplatz die Übertragung reduziert wird und in den Schulen die Übertragung reduziert wird. Das sind wirklich die Hauptwege. In den Haushalten selber werden wir das Virus nicht stoppen können. Das ist so. Wir müssen gucken, dass es nicht von Haushalt zu Haushalt kommt. Regelmäßiges massives Testen, damit das wirkt zur Eindämmung, müsste es Größenordnung ein Test pro Person pro Woche haben. Das ist logistisch und auch finanziell wahrscheinlich nicht besonders einfach. Die Mühe ist wahrscheinlich besser in das Impfen und Boostern investiert. Aber natürlich ist es extrem sinnvoll, sich zu testen, bevor man vulnerable Personen trifft, sich in großen Gruppen trifft oder zum Beispiel auch an Schulen, wo viele Personen ja bisher oder gerade SchülerInnen noch nicht geimpft sind. Falls es notwendig sein sollte, und das ist eine Frage, was machen wir, wenn wir, und wir haben es manchmal genannt, in einer verzweifelten Situation sind, in den Krankenhäusern, was tun wir in der verzweifelten Situation, sich darüber einmal Gedanken zu machen, ob das nicht in irgendeiner Form etwas ist, was rasch und zügig umgesetzt werden kann, wenn irgendein Notlevel überschritten ist, damit man dann nicht wieder wochenlang diskutiert. Das wäre, denke ich, was relativ wichtig ist. Wir wissen, und wir haben das aufgeschrieben, auch in unserer Stellungnahme, wenn wir einen R-Wert von 0,7 für nur 2 Wochen erreichen, lediglich 2 Wochen, das ist relativ kurz. R-Wert von 0,7 haben wir mit viel Mühe und Not fast erreicht im letzten Winter. Dieses Mal stehen wir besser da, weil viele Personen geimpft sind. Das bringt 30% Reduktion längerfristig, nicht nur für 2 Wochen, wirklich längerfristig, in den Intensivstationen. Das liegt daran, dass man diese Welle halt runtersetzt und dann steigt die eben von diesem niedrigeren Niveau erst wieder an. Aber das hieße, man muss wirklich alle Register ziehen und die kennen Sie aus dem letzten Winter. Das geht von Homeoffice über Veranstaltungen, über Treffen nur noch in der eigenen Bubble. Da kann man über verschiedene Thresholds für Geimpfte und Ungeimpfte nachdenken, Schulen Infektionen vermeiden, soweit es irgendwie geht. Und das sollte natürlich im Zweifel frühzeitig vorbereitet werden. Aber ich möchte betonen, das ist eine Notfallmaßnahme, die hoffentlich nicht angewendet werden muss. Oder, und das ist eine rechtliche Sache, ich sage das als Modelliererin, das wäre natürlich theoretisch eine Möglichkeit, auch um das Gesundheitssystem zu entlasten. Aber das scheint ja rechtlich nicht besonders einfach umzusetzen zu sein. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage für Bündnis 90 Die Grünen stellt Frau Dr. Rottmann.
Vielen Dank. Ich möchte gerne meine Frage stellen an Herrn Professor Zieschang. Schönen Gruß nach Würzburg. Herr Professor Wollenschläger hat von einem Ungleichgewicht beim Strafrahmen gesprochen. Ich würde gerne nachfragen, also es geht nochmal um die unrichtigen Impfdokumente. Ich würde gerne nachfragen, ob der Strafrahmen, der schon von 5 Jahren, der vergleichbar ist, mit einem Strafrahmen, also ich sage mal von Tötung auf Verlangen oder fahrlässiger Tötung oder ähnlichen Delikten, ob Sie den für angemessen halten bei Ausstellen eines unrichtigen Nachweises. Und dann hätte ich noch eine zweite, also im Gesetzentwurf der Union. Und dann hätte ich noch eine zweite Frage. Die Union hat besonders schwere Fälle zum Beispiel im 72 Absatz 3 Nummer 3 beschränkt auf die Fälschung von Gesundheitszeugnissen. Ob es da um eine Fälschung geht, ist noch die andere Frage. In Bezug auf Impfnachweise, ist das nicht auch inkonsistent, weil es natürlich auch die Möglichkeit gibt, genesene Nachweise zu fälschen?
Die Frage ging an Einzelsachverständigen Professor Zieschang.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und herzlichen Dank für diese Frage. Was die Strafrahmen anbetrifft, so bleibt ja der Entwurf der SPD, Bündnis 90 Grüne, FDP-Fraktionen bei dem bisherigen Strafrahmen in den 277 fortfolgende. Das würde ich in dem Fall, dass es tatsächlich im Paragraphen 277 StGB lediglich um eine schriftliche Lüge geht, die nicht unter 267 fällt, befürworten. Für die Konstellationen, dass es sich um einen Fall handelt, der gleichzeitig 267 verwirklicht, hatte ich ja bereits vorgeschlagen, dass man dort zur Sicherheit eine entsprechende Subsidiaritätsklausel in den 277 hineinnimmt, wenn man diese Vorschrift beibehält, in Form von, wenn die Tat nicht mit anderen Vorschriften mit schwerer Bestrafe bedroht wird. Aus meiner Sicht sollte man nicht die Strafen so hoch gestalten, dass man wie sonst in 267 auf Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahre geht. Vor dem Hintergrund, das würde etwa auch bei 278 bedeuten, dass diese Vorschrift in Verbindung mit den besonders schweren Fällen sogar schärfer bestraft werden könnte als eine Falschbeurkundung im Amt nach 348 StGB. Dennoch meine ich, dass man bei 278, um gewerbsmäßige Verhaltensweisen auch strafangemessen zu erfassen, eine moderate Erhöhung des Strafrahmens durchführen sollte auf Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren. Man sollte es aber auch nicht darüber hinaus machen, denn es geht eben bei den Urkundendelikten gerade nicht um den Schutz vor Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung oder vor Gefahren für Leib und Leben von Menschen, sondern es geht ja um den Schutz des Rechtsverkehrs. Und daher erachte ich in diesen Fällen den bisherigen Strafrahmen bei 277 so in Ordnung. Nur bei 278 sollte man den Strafrahmen, wie gesagt, um 1 Jahr erhöhen. Vor dem Hintergrund sollte man ohnehin, um das vielleicht noch zu sagen, weil Sie auch das Infektionsschutzgesetz und die dortigen Regelungen ansprachen, darauf achten, dass die Strafen insgesamt moderat bleiben, zumal ist, wenn man diesen besonders schweren Fall dann nennt, dann kann man natürlich auch noch über einen unbenannten besonders schweren Fall gehen und andere Konstellationen erfassen, aber diese Regelungstechnik der besonders schweren Fälle ist natürlich immer sehr problematisch, auch vor dem Hintergrund des 103.2 Grundgesetzes, sodass ich im Grundsatz ohnehin diese Konstellation der besonders schweren Fälle als Regelungstechnik nicht besonders gutheiße. Dankeschön.
Vielen Dank. Es sind noch 20 Sekunden übrig.
Frau Kleinschmein. Ich hätte noch eine Frage an den Deutschen Pflegerat. Können Sie kurz erläutern, warum die Verlängerung der erhöhten Pflegehilfspauschale von 60 € weiterhin dringend geboten wäre?
Sie haben leider jetzt wirklich nur 2-3 Sekunden. Es tut mir leid.
Der erhöhte Aufwand bleibt einfach über den 31.12. bestehen und die Sachen müssen gekauft werden, sind teurer geworden und es hat sich nichts daran geändert, dass sie gebraucht werden, um die Versorgung sicherzustellen.
Vielen Dank. Damit ist das Fragerecht leider beendet und wir gehen jetzt über zur FDP-Fraktion. 11 Minuten.
Und vielen Dank.
Es beginnt Frau Christine Aschenberg-Dugnus.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Unsere erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Wissmann, dem ich auch an dieser Stelle ganz herzlich für seine fundierte Stellungnahme danken möchte. Meine Frage lautet, ist es durch die Verfassung geboten, die epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen zu lassen? Vielen Dank.
Die Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Wissmann.
Ja, Frau Präsidentin, Hohes Haus, meine Damen und Herren, vielen Dank. Die Begründungslast für eine Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite liegt bei der Verlängerung, nicht beim Auslaufen. Hier sollten wir uns nicht in eine Verkehrung begeben. Und dafür gibt es formelle wie materielle Gründe. Man muss auch vorweg einmal sagen, es geht im Moment ja nicht darum, dass der Instrumentenkasten des § 28 Absatz 1 eingepackt wird. Er wird nur für die momentane Situation nicht weiter scharf gestellt. Dafür gibt es mindestens 2 durchgreifende Gründe. Das eine ist, der Tatbestand des Gesetzes sieht ja voraus, es muss ein Bestehen einer Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik bestehen. Und das ist zurzeit angesichts der extremen Unterschiede, die in der Gesamtinzidenz immer etwas weggebügelt werden, nicht der Fall. Wir haben 2 Differenzierungskriterien, die man dafür ansetzen muss. Das eine ist der wirklich extreme föderale Unterschied. Es gibt Bundesländer, die seit Wochen auch jetzt noch in stabilen Situationen sich bewegen, weil, das ist das zweite Element, die doppelt Geimpften unter 50 Jahren und die Kinder und Jugendlichen, die einen erheblichen Anteil an der Inzidenzlast tragen, ja nicht direkt für die Hospitalisierung in Betracht kommen, außer in extremen Einzelfällen. Das heißt, es ist natürlich richtig, was etwa Herr Drosten gesagt hat, es geht um die sozusagen Übertritte in andere Risikogruppen. Gleichwohl ist das Argument der Gesamtinzidenz wirklich unterkomplex. Daraus folgt dann zweitens, es gibt tatsächlich von Verfassungswegen ein Mäßigungsgebot gegenüber Geimpften. Die Wiederherstellung der rechtsstaatlichen Normallage, dass Maßnahmen im Einzelfall gerechtfertigt sein müssen, muss für die geimpfte Bevölkerung einen Benefit erzeugen. Das heißt, wir brauchen eine Differenzierung von Adressaten. Da hilft es auch nichts, dass sich Polizeirecht und Epidemiologen einig sind, dass es am effektivsten ist, wenn man die ganze Bevölkerung heranzieht. Das ist sicher richtig, aber die von gerade epidemiologischer Seite immer wieder vorgetragene Argumentation, wir haben eine massive dreifache Senkung von Risiken durch Impfung. Ich infiziere mich nicht so leicht, ich erkranke nicht so leicht und ich übertrage nicht so leicht. Das muss für die Bevölkerung einen Nutzen haben. Es stärkt einfach die Gefahr, dass sie sonst die Falschen treffen und auch die Bevölkerung der mitmachenden Bürger verlieren. Und ich will auch einmal deutlich sagen, die verzweifelte Situation herrscht auch in den Schulen und herrscht in den Jugendpsychiatrien. Und das sozusagen auszuspielen gegenüber den Intensivstationen ist keine verfassungsrechtlich angemessene Handhabung.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt ebenfalls Frau Aschmerk-Dugnus.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Geht an Professor Streeck und lautet: Inwieweit ist es sinnvoll, auch Genesene und Geimpfte zu testen? Und inwieweit wäre eine bundeseinheitliche 2G-Regel sinnvoll? Vielen Dank.
Herr Professor Streeck.
Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich bin Hendrik Streeck, Institut für Virologie in Bonn. Also erstmal vielleicht sollte ich unmissverständlich vorwegsetzen, dass Impfen ist wirklich der wichtigste Weg für uns, was alle Experten ja auch sagen, dass wir hier die Impflücke schließen müssen. Und ich würde mir wünschen, dass wir hier noch verstärkt auf direkte Ansprache setzen von den Ungeimpften und auf eine Impfkampagne und Impfaufklärung. Nun, wie sinnvoll ist es, Geimpfte noch zu testen? Man muss ein bisschen zeitlich eine Unterscheidung machen, denn am Anfang nach der Impfung ist der Schutz sehr hoch, der aber über die Zeit, also auch vor einer Infektion, wo der Schutz aber über die Zeit nachlässt. Der Restschutz nach rund 6 Monaten nach einer Impfung liegt je nach Literatur zwischen 50% und 60% oder, wenn man die Katar-Daten heranzieht, bei rund 22%. Diese Daten belegen eben aber, werden eben auch unterlegt durch Ausbrüche, die wir bei 2G-Veranstaltungen sehen, wie zum Beispiel den Ausbruch in Provincetown, wo 74% der Infizierten geimpft waren, oder eben hier in Deutschland in Münster oder in Berghain in Berlin. Die Frage ist daher noch, inwieweit ein infektiöser Geimpfter auch das Virus weitergeben kann. Hier gibt es natürlich bei uns nur Näherungswerte, zum Beispiel anhand der CT-Werte oder auch Viral Outgrowth Assays. Und da gibt es einige Studien zu, die, wie eben auch schon der Provincetown-Ausbruch, der gezeigt hat, dass infizierte Gänse zwar infektiös sein können, aber die Länge der Infektiosität beim Geimpften im Vergleich zum Ungeimpften deutlich reduziert ist. Da lässt sich zusammenfassen, dass Geimpfte sich seltener infizieren können und wenn sie infektiös sind, das Virus weniger häufig weitergeben können. Jedoch, es besteht die Wahrscheinlichkeit. Und durch das neue Gesetz oder die Änderung des Gesetzes lässt sich eben einen Eskalationsstufenplan entwerfen, wo man nach Inzidenz und Krankenhausbelegung eine Testung bei Geimpften und Genesenen, also eine 2G+, unter bestimmten Umständen empfehlen kann. Also wenn ein hohes Infektionsgeschehen also in dem jeweiligen Bundesland vorliegt. Und hier sehen wir, das schließt an die zweite bundeseinheitliche 2G-Regel an. Wir sehen seit Beginn der Pandemie eigentlich ein sehr deutliches Gefälle im Infektionsgeschehen zwischen nördlichen und südlichen Bundesländern mit hohen Infektionszahlen in Bayern und Sachsen und niedrigen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, eigentlich durchweg durch die Pandemie. Und zudem haben wir auch diese Unterschiede in den Impfquoten in einigen Bundesländern mit einer hohen Impfquote, zum Beispiel in Bremen und auch in Sachsen wieder einer sehr niedrigen. Und daher muss man individuell in den Bundesländern schauen, wie man über Eskalationsstufen eben da vielleicht über 3G+, 2G+ und Kontaktreduktion Beschränkung von Großveranstaltungen agieren muss. Da bietet sich wirklich an, das nicht bundeseinheitlich zu machen, sondern abhängig von den jeweiligen Infektionen in den verschiedenen Bundesländern. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage für die FDP-Fraktion stellt Frau Hellingpla.
Vielen Dank. Ich wüsste gerne von Professor Wissmann, wie er denn die vorgeschlagenen Maßnahmen aus seiner Perspektive bewertet. Und es sind ja auch einige Maßnahmen, bei denen wir angekündigt haben, sie nicht erneut ermöglichen zu wollen, wie beispielsweise Ausgangssperren, pauschale Schul- und Kitaschließungen oder Schließungen des Einzelhandels. Wären denn solche Maßnahmen aus Ihrer Sicht überhaupt verfassungsgemäß? Vielen Dank.
Herr Professor Wissmann als Einzelsachverständiger.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, geboten ist tatsächlich die grundlegende Unterscheidung zwischen Auflagen für ein Tun, das aber weiter möglich bleibt. Hier steht auch die Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger weiter in der Pflicht, das Nötige zu machen, etwa Masken tragen, Abstandsgebote und so weiter. Dort, wo solche Auflagen zu einem Verbot bestimmter Tätigkeiten führen, erreichen wir eben eine Grenze gegenüber denen, die geimpft sind. Ich würde ja gerne ebenfalls unterstreichen, dass die Impfquote nach allem, was wir wissen, die entscheidende Maßgröße ist. Und der Rechtsstaat schuldet den Geimpften nun zunächst einmal, und zwar mit allen Mitteln, die ihm dafür zur Verfügung stehen, die Impfquote zu erhöhen, statt das zu einer beliebigen Möglichkeit herunterzuziehen und dafür die Geimpften weiterhin in gesamtgesellschaftliche Haftung zu nehmen. Bei den Einzelmaßnahmen würde ich insbesondere darauf hinweisen, dass Kontaktbeschränkungen möglich sind. Das kann auch sinnvoll sein. Sie müssen aber systematisch so verstanden werden, dass sie nicht zu Verboten durch die Hintertür aufgejatzt werden. Also eine Kontaktbeschränkung kann eben dann nicht dazu führen, dass am Ende doch Schulen oder auch Versammlungen verboten werden. Das wäre ein Missverständnis. Herr Wollenschläger hat das ja auch gesagt, dass es hier sinnvoll sein kann, nochmal Konkretisierungen auch im Gesetzentwurf aufzunehmen. Als letztes will ich sagen, auch ein Ländervorbehalt, der die Parlamente der Länder für weitergehende Maßnahmen in die Verantwortung nimmt, ist ganz richtig, weil es die Verantwortung für unterschiedliche Impfquoten da adressiert, wo sie hingehört. Und deswegen ist das eine richtige Entwicklung der letzten Stunden, dass wir hier zusätzliche Maßnahmen durch Länderparlamentsbeschluss für möglich halten.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Hellingplan.
Vielen Dank. Ich würde gerne den Verband der privaten Krankenkassen fragen. In Ihrer Stellungnahme verweisen Sie auf eine Ungleichbehandlung der sozialen und der privaten Pflegeversicherung. Könnten Sie diesen Punkt bitte noch mal begründen?
Der Verband PKV ist gefragt worden.
Ja, Florian Reuter hier für den Verband der privaten Krankenversicherung. Frau Vorsitzende, Frau Hellingplan, herzlichen Dank für die Frage. Mit dem Gesetzentwurf wird ja der bisherige Rettungsschirm für die Pflegeeinrichtungen fortgeschrieben. Mit dem Rettungsschirm werden Mindereinnahmen dafür ausgeglichen, dass stationäre Leistungen nicht erbracht werden können aufgrund der Pandemie. Es werden also keine pflegerischen Leistungen bzw. Leistungen an den Versicherten ausbezahlt. Deswegen handelt es sich um eine gesamtgesellschaftliche versicherungsfremde Leistung, die auch gesamtgesellschaftlich zu finanzieren ist, nämlich durch Steuermittel. Das ist in den bisherigen Regelungen aber nur für die gesetzliche Krankenversicherung vorgesehen und es ist nicht einzusehen und es ist auch verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt, warum die Pflichtversicherten der privaten Pflegepflichtversicherung hier diese Maßnahmen mit ihren Beiträgen finanzieren sollen. Hier wäre die Gleichbehandlung beider Zweige der sozialen Pflegeversicherung erforderlich.
Vielen Dank. Damit ist die Frage abgelaufen und wir gehen über zur AfD-Fraktion. Und die erste Frage stellt Herr Sichert.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine erste Frage geht an den Professor Marx von der DIVI. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, 1662 Patienten sind mit Covid-19 letzte Woche in den Intensivstationen aufgenommen worden. Nun hört man aus Bayern und anderen Bundesländern, dass ein großer Teil der Intensivpatienten geimpft sei. Frage an Sie, Herr Professor Marx, wissen Sie, wie viele der 1662 Patienten geimpft bzw. ungeimpft waren?
Die Frage geht an den Verband DIVI, Professor Marx.
Sehr geehrte Vorsitzende, vielen Dank für die Frage. Diese Frage kann ich leider nicht beantworten, weil wir bisher noch nicht erfasst haben, welche Patienten auf den Intensivstationen geimpft und nicht geimpft sind. Die Frage ist richtig und wichtig. Wir haben als DIVI jetzt auch entsprechend Vorbereitungen getroffen mit dem RKI gemeinsam, dass wir sehr schnell diese wichtigen Informationen erfassen. Haben wir aber noch nicht zur Hand, von daher kann ich die Frage leider nicht beantworten.
Vielen Dank. Die nächste Frage, Herr Sichert.
Die geht auch an den Herrn Professor Marx. Wir haben ja jetzt gesehen, der Innenminister im Saarland oder der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds haben sich mit Corona infiziert, obwohl sie schon dreimal geimpft gewesen sind. Zwei sehr prominente Fälle, die zeigen, dass auch Geimpfte, auch Geboosterte Corona verbreiten können. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass Sie eine Testpflicht auch für Genesene und Geimpfte für geboten halten, zumindest in bestimmten Bereichen. Sehe ich das richtig, dass Sie flächendeckendes 2G nicht als geeignetes Mittel halten, um die Pandemie einzudämmen?
Herr Professor Marx, Sie können antworten.
Vielen Dank für die Frage. Wir sind ja der Verband der Intensiv- und Notfallmedizin und haben uns in der Stellungnahme insbesondere eben auf unseren Kernbereich, sprich die Krankenversorgung, insbesondere auf den Intensivstationen bezogen. Hier scheint, ist vor allen Dingen unser wichtigstes Kriterium, die Patienten zu schützen. Und von daher haben wir auch vorgeschlagen, dass wir konsequente Teststrategien auch für unsere Mitarbeitenden durchführen, um eben gegebenenfalls bei Impfdurchbrüchen hier eine Ausbreitung der Infektion zu verhindern.
Vielen Dank. Herr Sichert, nächste Frage.
Die nächste Frage geht an die Deutsche Krankenhausgesellschaft, den Herrn Morell. Und zwar wüsste ich gerne, Deutschlands oberster Lungenfacharzt Thomas Fossa, der warnt ja schon seit anderthalb Jahren, dass zu frühe invasive Beatmung zu langen Behandlungszeiten und zu mehr Todesfällen führt. Jetzt wüsste ich gerne, ist es inzwischen Praxis in den Krankenhäusern, dass invasive Beatmung nur dann eingesetzt wird, wenn wirklich nichts anderes mehr möglich ist, weil das war ja über lange Zeit anders.
Die Frage geht an die DKG. Herr Morell.
Die Frage kann ich natürlich so als Nichtmediziner nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur den Überblick geben, dass die Krankenhäuser sich untereinander intensiv austauschen und dann jeweils auf den medizinischen Standard, der bekannt ist, dann umsteigen. Also Sie können von daher ausgehen, dass das so erfolgt. Ich kenne Herrn Fossa persönlich. Das verbreitet sich auch in der Krankenhauslandschaft schnell genug. Davon können Sie ausgehen.
Vielen Dank. Die nächste Frage für die AfD-Fraktion, Herr Sichert.
Ja, wenn Sie mir da nicht wirklich weiterhelfen können, wüsste ich gerne, dass vielleicht kann der Herr Professor Marx das sagen, der kommt ja aus diesem intensivmedizinischen Bereich, weil der Herr Fossa sagt das ja jetzt schon seit anderthalb Jahren, ob sich das jetzt wirklich rumgesprochen hat.
Herr Professor Marx.
Die Behandlung der Covid-19-Patienten wie auch anderer schwerkranker Patienten basiert immer auf der evidenzbasierten Medizin, also auf publizierten und peer-reviewten Studien. Es gibt eine S3-Leitlinie über invasive Beatmung und ECMO-Therapien schon seit vielen Jahren. Wir haben es in diesem Jahr auch geschafft, die Therapie der Covid-19-Patienten auf S3-Niveau zu heben. Von daher ist evidenzbasiert und die Patienten nach unserem Kenntnisstand, die respiratorisch ein so starkes Versagen haben, dass sie eben intubiert und beatmet werden müssen, werden entsprechend so behandelt und die mit nicht-invasiver Beatmung, die initial immer geführt wird, das verhindert werden kann, dann wird das eben entsprechend auch so durchgeführt. Und das, wie gesagt, immer basierend auf den Empfehlungen der AWMF S3-Leitlinie gegen Covid-19 und bei akuten Lungenversagen.
Die nächste Frage für die AfD-Fraktion, Herr Sichert.
Ja, die nächste Frage wäre an die Bundesärztekammer. Der vorliegende Gesetzesentwurf, den wir jetzt haben, der nimmt die Länder ja deutlich mehr als vorher in die Pflicht. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr den Bund als das zentrale steuernde Element. Wäre es dann aus Ihrer Sicht sinnvoll, mit dem Ablauf der epidemischen Lage von nationaler Tragweite endlich auch ein verbindliches und objektives Kriterium zu definieren, mit dessen Erfüllung dann sämtliche Maßnahmen ohne weitere Beschlüsse enden? Falls nicht, was spräche gegen die Einführung eines solchen Kriteriums?
Die Frage geht an die Ärztekammer, Herr Dr. Reinhardt.
Herr Klaus Reinhardt, die Bundesärztekammer. Also den Ablauf der pandemischen Lage können wir aktuell nicht feststellen. Und ob jetzt das Infektionsschutzgesetz einer Veränderung unterzogen wird und die Länder mehr in die Verantwortung genommen werden, ist eine rechtssystematische Fragestellung, über die man diskutieren kann. Für mich ändert sich in den faktischen Herausforderungen wenig. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir natürlich es für sinnvoll erachteten, dass jetzt bei dem Maßnahmenkatalog, den die Länder zur Verfügung gestellt bekommen sollen, im Rahmen der Veränderungsinfektionsschutzgesetzes, es sinnvoll wäre, wenn man sich bei einschränkenden Maßnahmen auf einen Modus, auf einen gleichmäßigen Modus verständigt, weil man also zum Beispiel die Hospitalisierungsrate oder andere Dinge heranzöge und sagen würde, wenn in einem Bundesland die Hospitalisierungsrate aufgrund einer anderen Inzidenz niedriger ist, dann sind vielleicht nicht so einschneidende Maßnahmen erforderlich wie andernorts. Dass das einer gewissen Systematik folgte, das hielten wir sicherlich für vernünftig, auch in der Kommunikation gegenüber der Bevölkerung. Und ich glaube, Gedanken darüber anzustellen, ob es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt einen messbare Indikator gibt, von dem an man sagen kann, man kann auf alle Maßnahmen verzichten, darüber haben wir noch keine Gedanken zum jetzigen Zeitpunkt angestellt. Ich hätte darauf auch keine schlüssige, bündige Antwort zum jetzigen Zeitpunkt.
Vielen Dank. Die nächste Frage, Herr Sichert.
Ja, die DIVI hat ja eine ziemlich erschreckende Pressemitteilung am 21.10. veröffentlicht, in der es hieß, dass jedes dritte Bett in den Intensivstationen kein Patient mehr behandelt werden kann, weil schlicht das geschulte Pflegepersonal fehlt. Grund dafür sei schlechte Stimmung und weitere Kündigungen in den letzten Monaten beim Pflegepersonal. Der Marburger Bund fordert jetzt eine Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern. Die Uniklinik Münster hingegen hat die Boosterimpfung für Pflegepersonal gestoppt wegen massiver Nebenwirkungen. Es ist davon auszugehen, dass viele Pflegekräfte, die bereit sind, sich impfen zu lassen, ja jetzt bereits geimpft sind. Deswegen wüsste ich gerne vom Pflegerat, von der Frau Döring, was Sie von der Forderung von einer Impfpflicht im Gesundheitswesen halten. Glauben Sie, dass dadurch weitere Pflegekräfte kündigen gegebenenfalls und eventuell noch mehr Pflegekräfte fehlen werden, wenn man jetzt die Pflegekräfte zwingt, sich zu entscheiden, entweder impfen oder gegebenenfalls den Job wechseln?
Die Frage ging an den Deutschen Pflegerat. Frau Döring.
Wir haben uns ja sehr klar geäußert, dass wir keine Impfpflicht für die Pflegenden als solche befürworten, sondern dass es immer um einrichtungsbezogene Impfpflichten gehen muss, wenn irgendwo ganz besondere Gefahren sind. Das betrifft sowohl Krankenhäuser als auch stationäre Langzeitpflegeeinrichtungen. Da müssen einfach Kriterien geschaffen werden. Und man muss dann mit denjenigen, die sich nicht impfen lassen dürfen, aus gesundheitlichen Gründen oder anderen, in der Einrichtung gucken, wie sie eingesetzt werden können. Grundsätzlich gilt, die Frage der Flucht aus dem Beruf, weil man nicht mehr kann, hat wenig damit zu tun, ob jetzt geimpft oder nicht, sondern die Überlastung ist an allen Stellen nach den fast 2 Jahren jetzt so riesig, dass Pflegende einfach nicht mehr können.
Vielen Dank. Die nächste Frage.
Herr Sichert. Ja, da würde ich gleich ansetzen und wüsste von Ihnen gerne, Frau Döring, dass Sie uns einfach noch mal kurz darlegen, was für Maßnahmen müsste denn die Politik jetzt ergreifen, damit wir möglichst zeitnah, sage ich jetzt mal, deutlich mehr Pflegekräfte bekommen. Wir wissen ja, 200.000 Pflegekräfte fehlen momentan in Deutschland. Was sind Ihrer Meinung nach, kurz zusammengefasst, die geeigneten Maßnahmen dafür?
Die Frage geht an den Deutschen Pflegerat, Frau Döring.
Ulrike Döring nochmal. Es kann ganz bestimmt nicht jetzt kurzfristig etwas getan werden, um sofort mehr Pflegekräfte zu haben. Wir müssen die Situation so hinbekommen, dass das Arbeiten für alle, die da sind, weiterhin überhaupt möglich ist. Und dazu gehört, dass die Schutzmaßnahmen verfügbar sind, dass es Tests und auch Impfdosen und so weiter, dass es also keine Lieferengpässe gibt, dass das sichergestellt ist. Und grundsätzlich, da sind wir ja auf Wegen, muss grundsätzlich geguckt werden, wie wir die Lage der Pflege in Deutschland, die Rahmenbedingungen verbessern und zu Ausbildungen anregen, dass Leute in den Beruf kommen und ihn ergreifen oder auch, dass Leute zurückkommen. Aber das sind langfristige Maßnahmen, die ganz bestimmt nicht in den nächsten 4 Wochen zu irgendwelchen Erfolgen führen.
Das war eine Punktlandung und das Fragerecht und auch die Antwort 5 Minuten an die Fraktion Die Linke. Frau Ferschel stellt die Frage.
Vielen Dank. Meine erste Frage geht an den Kollegen Markus Hoffmann vom DGB und zwar bezüglich der Anforderungen an die 3G-Regelungen. Also welche Anforderungen muss eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz aus Sicht des DGB erfüllen? Was sind da auch die Erfahrungen aus den Nachbarländern wie Italien und Österreich, auch im Hinblick auf arbeitsrechtliche Konsequenzen, Verbot der Datenverarbeitung? Ist es nötig, das entsprechend auch festzuschreiben? Das wäre meine erste Frage.
Vielen Dank. Die Frage geht an Herrn Hoffmann vom DGB.
Ja,
Herzlichen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. Frau Vorsitzende, Frau Abgeordnete, der DGB hat ja schon ganz klar gesagt, zum Ausdruck gebracht, dass wir die 3G-Regelungen für die Betriebe für richtig erachten, sehen aber natürlich die Besonderheit, dass die dort anfallenden Daten vom hohen schutzwürdigen, im hohen Maße schutzwürdig sind, weil es eben Gesundheitsdaten der Beschäftigten sind. Die Gesundheitsdaten der Beschäftigten, da haben wir in der Vergangenheit immer sehr darauf gepocht, aus gutem Grund, aufgrund des Ungleichgewichts zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten bedürfen eben eines besonderen Schutzes. Es zeigt sich auch, dass an dieser Stelle es sehr bedauerlich ist, dass wir kein Beschäftigten-Datenschutzgesetz haben, dass das eigentlich alles gut regeln könnte. So sind wir in der Situation, dass Daten anfallen, die im hohen Maße gesondert, gespeichert, gesichert werden müssen von anderen Daten. Daten anfallen, die in jedem Fall auch nach kurzer Zeit wieder gelöscht werden müssen. Dieses Löschen muss dokumentiert werden gegenüber der Betriebsöffentlichkeit, gegenüber Betriebsrat und der Arbeitsschutzbehörde. Das ist eine der Anforderungen, die wir stellen. Und es muss, das ist uns auch ganz wichtig, den Beschäftigten freigestellt sein, ob sie entweder den Status des Genesen sein, des geimpft sein oder aber stattdessen den entsprechenden eingeforderten Tests dem Arbeitgeber gegenüber zur Verfügung stellen beziehungsweise darlegen, dass sie eben negativ getestet wurden. Wenn wir die österreichische Situation haben wir uns nicht allzu sehr angeschaut, weil wir gesagt haben, wir konzentrieren uns darauf, was hier geht, was hier möglich ist, welche Anforderungen wir hier brauchen. Und wir sehen natürlich den Spannungsbogen zwischen einerseits der Notwendigkeit, dass man diese Daten benötigt und andererseits diesem Schutzbedürfnis der Kolleginnen und Kollegen. Da ist der Gesetzgeber gefordert, einheitlich bundesweit dafür Sorge zu tragen, dass wenn eben diese Daten anfallen, die nur sehr kurz gespeichert werden und die auch tatsächlich zu keinem anderen Zweck als dem vorgenannten auch vorgehalten werden. Sonstige Erfahrungen, was Italien zum Beispiel anbelangt, da wissen Sie ja, da gilt eine sehr strikte 2G-Regelung. Dazu haben die Gewerkschaften in Deutschland klar gesagt, das wollen wir so nicht, weil wir das für in der Form für wirklich schwierig halten und damit eine implizite Impfpflicht verbunden ist. Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass wir massiv dafür werben müssen, dass die Menschen sich freiwillig impfen lassen, dass sie sich freiwillig den entsprechenden Möglichkeiten, dass sie freiwillig die entsprechenden Möglichkeiten annehmen. Also im Fazit 3G mit hohen Anforderungen an den Datenschutz, den Beschäftigten-Datenschutz mit klaren Löschkonzepten und einer sehr kurzen Speicherung der Gesundheitsdaten der Menschen, der Beschäftigten, wenn es denn schon sein muss.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Ferschen.
Ja, vielen Dank. Die nächste Frage geht an Frau Schmidt vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Es wird ja immer wieder der notwendige Schutz der vulnerablen Gruppen in sozialen Einrichtungen betont. Und mich würde interessieren, wie Sie in dem Zusammenhang das Vorgehen der Bundesregierung in der Vergangenheit bewerten und auch im Hinblick auf den vorliegenden Gesetzesentwurf.
Die Frage geht an die Einzelsachverständige Frau Schmidt.
Herzlichen Dank für die Frage. Lisa Schmidt, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Gesamtverband. Wir haben gemeinsam mit den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege Stellung zum Gesetzesentwurf genommen. Einrichtungen und Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege waren und sind direkt in die Pandemiebekämpfung eingebunden und wir sind gleichzeitig aber auch massiv von den Folgen der Krise betroffen. In diesem Zusammenhang begrüßen wir die bisher ermöglichten und nun verlängerten Rettungsschirme sowie auch die Regelungen, die dazu beitragen, soziale Risiken abzufedern, Familien und ihre Kinder zu unterstützen. Wir bedauern, dass Mehrkosten für Schutzmaterial, beispielsweise im Reha-Sport oder Funktionstraining und insbesondere im Bereich der Pflegehilfsmittel, das wurde ja auch schon erwähnt, weiterhin nicht auskömmlich refinanziert werden. Dass aufgrund steigender Inzidenzen wieder ein besonderer Augenmerk auf Testungen und den Gesundheitsschutz in Unternehmen gerichtet wird, ist sinnvoll. Und gerade in Einrichtungen, in denen vulnerable Gruppen wohnen, ist auch die Testung auf das Coronavirus auch für bereits Geimpfte richtig, da wir da vermehrt eben Impfdurchbrüche festgestellt haben, bei Impfungen schon eben lange zurückliegen oder Boosterimpfungen leider noch nicht überall durchgeführt werden konnten. Wichtig ist allerdings,
Frau Schmidt, die Beantwortungszeit ist leider beendet. muss sie leider abbrechen. Aber vielen Dank. Und damit danke ich allen Sachverständigen, die sich heute an dieser Anhörung beteiligt haben, und natürlich alle anderen Teilnehmenden herzlichen Dank. Die Anhörung ist hiermit beendet.